HR Info im Gespräch.
Heute mit Lars Reichow, Kabarettist aus Mainz, auch bekannt als der Klaviator und der Unterhaltungskanzler. Seit fast 20 Jahren tourt er durch ganz Deutschland mit seinen Programmen aus Liedern und komischen Geschichten. Mehrfach ist er dafür ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis. Die Weihnachtszeit ist für ihn etwas Besonderes, denn dann tritt er fast täglich auf, vor allem mit seinem speziellen Weihnachtsprogramm Himmel und Hölle, ein Klassiker von Lars Reichow. Jetzt im Gespräch mit hr-Info-Moderator Uli Höhmann.
Herr Reichow, kaum ein anderes Thema kennt jeder von uns eigentlich so gut. Zu kaum was kann man mehr sagen und hat jeder eine Meinung dazu wie zum Thema Weihnachten. Ist es deswegen besonders leicht oder besonders schwierig, darüber Witze zu machen?
Besonders leicht, würde ich sagen. Wenn man ein Thema vorfindet bei den Leuten im Kopf, dann ist es immer leichter, darauf aufzubauen. Dann kann man die Abwege schneller wählen, man muss weniger einführen. Jeder hat ein Bild von Weihnachten, Geschenke besorgen, Besinnlichkeit vortäuschen und so weiter. Also das ist ein gutes Fundament.
Weihnachten gibt ja eine Menge her, also ein Thema mit unglaublich vielen verschiedenen Aspekten. Also einmal haben wir die Weihnachtsgeschichte mit so ganz vielen Figuren, ja, vom Esel bis zum Josef und dann eben auch das Fest, wie es eben, je nachdem, die Menschen eben feiern. Was ist für Sie als Kabarettist das Interessanteste an Weihnachten?
Ich habe mich immer erinnert, als ich das erste Mal mich mit dem Weihnachtsprogramm beschäftigt habe, habe ich mich daran erinnert, wie das bei meiner Großmutter ablief. Und das war offenbar schon für viele Leute, da reichte das schon aus. Also da konnte man schon herausspüren, was da so passiert ist. Das ging vielen so. Und deswegen, also ich hab zum Beispiel Erinnerungen an Musizieren an Heiligabend. Das ging immer ein bisschen schief, weil mein Onkel nicht richtig spielen konnte. Und er wollte immer spielen, hatte sich aber nie vorbereitet, obwohl ein Jahr Zeit war. Dann diese Rituale, dass man eben in der Kirche rumsitzt. Die Kirche ist überfüllt, überall liegen Schals ausgebreitet, aber alle kommen zu spät und sind übermüdet, sind todkrank, husten, dann stecken alle an. Nochmal der Pfarrer, die Pfarrerin überfordert, unterfordert, nichts Neues vorbereitet. Posaunenchöre dröhnen durch die Landschaft und sind aber leider nicht koordiniert worden und so weiter. Also das kennt jeder von uns, dieses etwas leicht schiefgegangene Weihnachten. Das schöne Weihnachten, das wünscht man sich und das ist auch nicht, da will ich auch nicht ran. Also wenn man das richtig schön hinkriegt, dann finde ich das gut.
Was ist denn schön an Weihnachten?
Schön ist eigentlich, also schön kann sein, wenn man ein Familienfest hinbekommt. Das ist eine große Herausforderung. Die Familienmitglieder begegnen sich ja teilweise seit langer Zeit mal wieder vielleicht. Und die Erwartungen sind sehr hoch an diesen Abend. Es ist fast wie, vergleichbar mit Silvester. Also es muss gut schmecken, die Geschenke müssen passen. Und wenn das alles eintritt, dann finde ich, kann man einen sehr schönen Abend verbringen. Oft ist es ja auch so, ich habe das jetzt im aktuellen Programm Himmel und Hölle geschildert. Oft ist es so, dass die Einfachheit eigentlich die Chance ist für ein schönes Weihnachtsfest. Also die nicht diese überladene Weihnacht, sondern dieses Besinnen, sagen wir mal, nicht im Sinne von religiöser Besinnung, sondern dass man sich auf eine Kerngruppe konzentriert, mal ausnahmsweise, und sich zuhört und ein Gespräch führt miteinander und so weiter. Also das ist ein gelungenes Familienfest, das könnte auch im Sommer stattfinden.
Aber Sie konzentrieren sich dann als Kabarettist doch so auf das Fest und auf die Menschen, die es feiern und jetzt weniger auf die Weihnachtsgeschichte, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Das kommt drauf an. Ich habe ein Programm Unter Plätzchen mal geschrieben und da ist die ganze Weihnachtsgeschichte aufgerollt. Da geht's los mit Josef und Maria und da beschäftige ich mich wirklich mit der ganzen Historie. Und
da stecken ja auch eine Menge skurrile Figuren drin, wenn man sich die alle mal so anschaut.
Ja, da kann man auch immer was draufsetzen. Also man kann, bei mir ist Maria kommt aus Mainz und Josef kommt aus Bayern. Im Grunde ist das so ein bisschen die Geschichte meiner Eltern, wie die hierher gekommen sind. Aber da ist ja auch ein Fundament da und es ist noch neutraler, der Boden ist noch neutraler als jetzt die familiären Erlebnisse, die jeder hat, weil das ja unterschiedlich sein kann. Aber die Weihnachtsgeschichte, die ist einfach, das ist wie die Bibel.
Es ist ein Stück der Bibel. Insofern stutze ich bei dem Wort neutral. Also gibt es da möglicherweise auch so ein paar moralische Grenzen für Sie als Kabarettist im Umgang damit?
Nein, ich meinte mit neutral, meine ich diese Unterlage. Also die ist...
Jeder kennt's.
Die ist das natürlich Auslegungssache. Jeder kennt es, ist allgemeines Bildungsgut. Und jeder kann sich daraus so eine kleine Abwege bilden. Und das war für mich der Reiz, das Ganze eben Jesus auf die Fußpflege zu konzentrieren, zu reduzieren und viele kleine Spielereien im Programm.
Aber Sie haben da keine moralischen Grenzen beim Umgang mit so einer biblischen Geschichte?
Doch, also ich bin nicht daran interessiert, die Kirche zu demütigen. Also das Weihnachtsfest ist überhaupt kein Anlass, sich zu beschweren.
Was wäre denn so eine Grenze für Sie? Also worüber machen Sie sich nicht lustig?
Schamgrenze oder ich mache mich nicht lustig über den Glauben an sich zum Beispiel.
Die unbefleckte Empfängnis zum Beispiel?
Das gehört dazu. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil natürlich dann Josef auch immer sagen kann, das ist gar nicht mein Sohn, das ist so ein bisschen patchworkartig dann gleich. Und das kann man gut gebrauchen, weil so viele Familien auch gepatchworked sind an Weihnachten und die hocken ja alle da zusammen und müssen sich irgendwie arrangieren. Also da passt es ganz gut, dass auch ein paar Leute unbefleckt auf die Erde gekommen sind.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, das Stichwort Ritual und mit Kirche gehen und so weiter. Und das ganze Fest ist davon ja unglaublich geprägt. Ihr Weihnachtsprogramm spielen Sie jetzt ja auch schon seit einigen Jahren. Ende der 90er haben Sie eben auch schon mal eins gehabt, das Unterplätzchen.
Das klingt so dramatisch.
Ist das jetzt auch schon ein Ritual für Sie, immer zur Weihnachtszeit das Programm zu spielen?
Das ist natürlich am Ende eines Jahres, wollen viele Menschen, wenn sie ins Theater gehen, wollen sie eine jahreszeitliche Unterstützung haben. Und die gibt es im Kabarett, gibt es eben diese Meta-Ebene, sich mit Humor an dieses Fest zu begeben. Und das mögen viele Leute, die wollen eigentlich beides. Die wollen diese Gemütlichkeit einer Vorweihnachtszeit, die wollen aber auch die Verarschung haben. Und das kriegen sie auch alles, wenn sie schön sich hinsetzen ins Theater.
Wird es für Sie nicht langweilig, wenn Sie da jedes Jahr, alle Jahre wieder das Gleiche machen?
Ich muss zugeben, dass ich durch das Programm erst in diese Weihnachtszeit versetze mich selbst. Also wenn ich Ende November damit anfange, das zu spielen auf der Tour, dann muss ich mich richtig zusammenreißen und sagen, wie war das nochmal alles? Wie ging nochmal das Programm? Und gibt es eventuell Neuigkeiten? Also es gibt natürlich immer Ereignisse, die man dann aktualisiert und es gibt so Flächen im Programm, wo ich sage, ach, da muss ich mal gucken, ob ich da nicht was Aktuelles einflechten kann, weil es natürlich die Leute auch sehr interessiert, wenn sie in dieser im Ritual etwas Neues plötzlich eingepflanzt da vor sich finden.
Das heißt, der erste Auftritt von Himmel und Hölle und dann sagt Lars Reichow, jetzt ist Weihnachten.
Ja, so ungefähr. Also gibt's auch Andeutungen bei uns zu Hause. Wir gehen auch mit den Jahreszeiten. Meine jüngste Tochter ist ein Waldorf-Kindergartenkind gewesen bis vor einem halben Jahr. Und die legt großen Wert auf die Jahreszeiten, Teller und Dekorationen und so weiter. Und deswegen, das ist für die also ganz wichtig, dass wir Maria aufstellen auf dem Weg in den Stall und dann geht das jeden Tag ein bisschen näher und so. Das ist ganz schön und da gucke ich auch gerne zu. Ich beteilige mich selbst leider nicht so stark, weil ich eben das dann auf der Bühne mache.
Sie fordern ja in Ihrem Weihnachtsprogramm Himmel und Hölle Ihr Publikum mehrmals sogar auf, Ihnen zu schreiben, wie Sie Weihnachten feiern. Haben Sie da auch jemals was bekommen eigentlich?
Das habe ich nur an einem Abend, glaube ich, gemacht. Aus einer Laune heraus habe ich gesagt, ach, mich würde es brennend interessieren, wie Sie Weihnachten feiern. Das tut es auch, denn es könnte ja eine Anregung sein für einen neuen Vorstoß. Das sage ich auch manchmal, aber nur, um ein bisschen interaktiv zu wirken. Also, dass die Leute sagen, ach, das schreibe ich ihm jetzt mal und ich lese es dann auch.
Aber also, Sie haben da auch schon mal was gekriegt?
Ich kriege besondere, wenn ich im Radio eine Sendung mache, sage ich immer, schreiben Sie mir und auch also ein bisschen Domian-artig kommen viele Leute mit ihren privaten Geschichten, nicht nur an Weihnachten, und wollen die loswerden. Und es ist auch, also sind auch sehr witzige Sachen dabei, sehr langweilige auch manchmal, wo Leute denken, das wäre doch mal was für Sie und das ist ein Vorfall, also da kann man wirklich nichts draus machen. Das Publikum ist ja ein stilles Wunder, ein schweigendes, lachendes, klatschendes und jauchzendes Wunder. aber ich will ja mehr wissen über diese Leute und ich begegne ihnen eben nur im Dunkeln und das ist eine Möglichkeit, dass sie sich einzeln nochmal äußern können.
Hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Programm. Das ist eine Nummer, die jetzt noch älter ist als Himmel und Hölle, ein Klassiker von Ihnen regelrecht von 1998, Unter Plätzchen.
Puh, ist das heiß. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wo wir hinkommen, wenn wir hier fertig gebacken sind?
Ich habe was gehört, wir sollen zur Großmutter. Aber die suchen noch nach einer Schale.
Hoffentlich kommen wir in eine Dose rein. Die Schalen vertrage ich nicht, da trocknet man so verdammt schnell aus.
Habt ihr die Lebkuchen gesehen auf dem Blech vor uns? Die sahen ja spitze aus. Ich gebe denen eine Woche, dann sind die weg.
Ist das heiß. Sag mal, sind wir nicht schon fertig? Warum holt uns denn keiner raus?
Keine Bange, die vergisst uns nicht. Habt ihr gehört, die kriegen noch Besuch von der Schwiegermutter. Ich hab gehört, die soll ganz schön zuschlagen. Ich glaub's nicht. Ha, guckt euch mal da hinten die in der Ecke an. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Ey, wo seid ihr ausgebrochen? Ihr seht ja total bescheuert aus.
Hör bloß auf. Das sind Experimente. Von den Kindern gebacken.
Ach du Schande, also fantasievoller ging's ja wohl nicht. Sollt ihr irgendwas Bestimmtes darstellen?
Wir sind, glaube ich, Raumschiffe oder so was Ähnliches.
Na dann, guten Flug. Hoffentlich schmeckt er nicht so, wie er aussieht.
Was war denn das?
Das ist die Klinge vom Ofen, wir sind fertig. Also, tschüss, schöne Feiertage. Nix wie raus hier, lass uns verduften.
Der Kabarettist Lars Reichow mit einem kleinen Ausschnitt aus seinem Weihnachtsprogramm Unter Plätzchen von 1998. Speziell die Nummer spielt Lars Reichow aber auch heute noch, wenn er auftritt mit seinem Weihnachtsprogramm Himmel und Hölle. Ein richtiger Klassiker von ihm. Herr Reichow, die Experimente auf dem Backblech, sind die aus eigener Erfahrung?
Ich habe jetzt mit den Kindern, als wir, damals waren die noch zu klein, jetzt habe ich wieder das alles mitbekommen mit dem Ausstechen und so, also mit diesem Teig über den ganzen Tisch und so. Das hat sich jetzt, ja, seit 10 Jahren vielleicht, oder so, hat sich das wieder eingependelt. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie das gemacht wurde. Also wird. Früher habe ich das, bei meiner Oma habe ich das gesehen. Ich habe allerdings wirklich den Eindruck, dass die Kekse von meiner Oma am allerbesten waren. Das ist ja immer so, aber das ist auch wirklich so in meinem Fall, dass das meine Lieblingskekse waren. Und davon habe ich sehr, sehr viele gegessen. Ich habe immer gesagt, wer backen möchte, der backt und ich stehe aber zur Verfügung zum Aufessen.
Aber das ist ja eigentlich auch so ein Phänomen. Also das eigene Weihnachten ist immer das Schönste, das, was man von Kindheit her eben kennt. Und Sie sagen das ja auch in Ihrem
Buch. Es ist ja auch das Einzige. Ne?
Genau, man hat keinen Vergleich. Ne?
Es gibt keinen, der an Weihnachtsabend nochmal rüber geht zum Nachbarn für 2 Stunden und da mal reinhorcht, wie die das machen. Es gibt eigentlich, das ist so privat, das Fest, dass man nicht genau weiß, ob es wirklich so schön ist, wie es hinterher geschildert wird.
Die erste Vergleichsmöglichkeit hat man eigentlich, also so zwischen 2 Formen, von Weihnachten zu feiern, hat man eigentlich, denke ich mir, wenn man zum ersten Mal mit dem Partner oder mit der Partnerin zusammen feiert, dann mit der eigenen Familie und dann so diese Sachen so, nein, das muss man aber so und so machen. Stimmt. Und ich kenne das so und so. Ja. Kennen Sie es auch, ja?
Ja, da treffen eben 2 Welten aufeinander und wenn man da Pech hat, dann reißt es einen Graben auf, denn der eine feiert Weihnachten in der Diskothek traditionell und der andere macht es mit Süßer, die Glocken nie klingen. Also das muss man natürlich abgleichen und dafür ist ja die Ehe auch so langfristig angelegt, damit man sich da langsam annähert.
Damit man es nach einigen Jahren dann hingekriegt hat. Okay. Wie feiern Sie denn Weihnachten? Wie läuft denn das ab bei Reichows? Sie haben jetzt vorhin schon die Krippe erwähnt, so mit den Figuren.
Das ist streng geheim, das darf ich gar nicht erzählen.
Nein.
Aber nee, wir haben das so, also wir machen es immer anders. Wir haben... Ich muss es immer mit meiner Oma, da war ich wirklich ganz oft bei meiner Oma immer, da gab es immer diesen Toast mit überbackenem Käse, also eher einfach an Heiligabend. Und wir machen es aber inzwischen so, das habe ich mir auch, glaube ich, irgendwann mal gewünscht, dass wir richtig doch eine Art Festessen machen und Das geht dann weiter. Also dann erstmal Bescherung, dann dieses etwas, sagen wir mal, etwas gesteigerte Überstandardessen. Dann beschäftigen wir uns mit den Kindern und packen aus und manchmal haben wir auch was gespielt, also ganz traditionell. Und wir machen es seit einigen Jahren so, dass wir am ersten oder zweiten Weihnachtstag fahren wir dann immer weg und fahren immer an denselben Ort, so ein bisschen wintersportartig. Ich mache dann allerdings nur Langlauf. Da kann man so ein bisschen auch sich zurückziehen auch mal. Das ist, ich finde es immer ganz schön, wenn man mit der Familie was dann endlich machen kann. Aber auch, brauche ja auch ein bisschen Ruhe dann mal. Also von den vielen Auftritten vor Weihnachten ist wirklich die Hauptsaison für Kabarettisten, dass man sich dann auch ein bisschen mal auch ganz alleine vor sich hin langweilen kann oder sowas. Irgendwie so ein bisschen Schreibtisch aufräumen und das genieße ich sehr. Also für mich ist Weihnachten auch so ein Schlusspunkt, Ruhepunkt.
Das heißt, Sie haben die Weihnachtstage und zwischen den Jahren wirklich frei oder sich freischaufeln müssen mit Auftritten?
Die sind
oder?
Immer frei. Es gibt immer mal Angebote, insbesondere für Silvester gibt es dann immer irgendwelche Sensationen, die da angefragt werden. Aber das
wollen Sie
ist
gar
eigentlich
nicht.
So ein Gesetz bei uns, dass wir dann, also wirklich nur, wenn Wetten das anruft oder sowas, würde ich dann eine Ausnahme machen.
Und vorher, Sie haben es jetzt schon angesprochen, ist das eine unglaublich stressige Zeit? Ist das typisch für einen Bühnenkünstler oder ist das nur bei Ihnen so?
Das kann sich ja jeder aussuchen. Wenn jemand sagt, ich kann eigentlich nur 5 Termine im Monat spielen und das reicht mir, dann ist es in Ordnung. Wenn die Nachfrage hoch ist, ist natürlich die Verlockung auch groß, dass man sagt, ach, das spiele ich auch noch und das spiele ich auch noch. Das ist eine Hauptphase vom Spätsommer bis Weihnachten. Es kommt immer darauf an, wie man es plant. Also die Tourneestädte sollten natürlich beisammen liegen und ich hatte jetzt ein paar Zacken Nord-Süd-Gefälle da und bin dann immer hin und her gefahren. Also das ist ein bisschen anstrengender dann. Insgesamt muss ich sagen, eine richtige Arbeit in dem Sinne ist es nicht. Also natürlich kann man sagen, ja, es ist eine unheimliche Freude, weil man sich ja jeden Tag diesen Adrenalinstoß verpasst und dann lebt man wieder weiter und ist eigentlich immer, also ich bin immer zufrieden und immer glücklich in diesem Beruf und deswegen kann ich auch das ganz oft hintereinander machen und fühle mich eigentlich immer besser.
Aber Sie sprechen trotzdem von Stress und von der knappen Zeit, gerade in der Adventszeit, wo man vielleicht auch gewisse Dinge vorbereiten muss und nicht alles der Familie überlassen kann. Kommen Sie überhaupt dazu, noch Geschenke zu besorgen?
Ja, ich bestelle dann immer viel Wein. Wenn ich in Berlin bin zum Beispiel, da habe ich einen ganz netten Weinhändler und da gehe ich rein und dann kaufe ich ganz viel Wein und den kann ich dann auch verschenken. Manchmal fällt es mir auch schwer, den dann zu verschenken, weil ich weiß, wie er schmeckt schon, aber ich weiß auch, wem ich den schenken kann, der das auch genießen kann. Und dann, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer ein bisschen Zeit einzukaufen auch, also wenn ich ein paar Tage irgendwo bin. Das ist eigentlich ganz gut. Ich bringe aber auch mal übers Jahr überraschend was mit, weil ich denke, ach, jetzt habe ich die Kinder ein paar Tage nicht gesehen oder für meine Frau bringe ich dann einfach sowas mit. Also insofern machen wir so in kleinen Portionen immer Weihnachten.
Bei wem fällt es Ihnen denn am schwersten, ein passendes Geschenk zu finden?
Also ehrlich gesagt, bei meiner Frau ist es nicht so einfach, weil die ziemlich zufrieden ist schon. Da habe ich jetzt, also die will gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel anrege, eine neue Computerserie oder sowas anzuschaffen oder irgendwelche Zusatzgeräte von einem Früchte-Emblem-Hersteller, dann ist die nie interessiert daran. Also die will das gar nicht haben. Und die ist wirklich sehr selbstgenügsam und da fällt es mir immer schwer. Wir haben zwar auch jetzt darüber hinaus gesagt, dass wir uns nichts schenken müssen, aber eigentlich will ich das immer und manchmal ist es so, das ist ja, ich glaube, bei vielen Männern so, dass sie ihren Frauen was schenken, was ihnen selbst sehr gut gefällt und dann spielen sie selbst auch den ganzen Abend damit. Also ich kenne Leute, die haben iPads verschenkt und haben dann eigentlich nach 2 Tagen haben die das komplett übernommen und haben sich daran gefreut. Das darf natürlich nicht passieren. Es gibt immer mehr Probleme beim Geschenke aussuchen, weil natürlich die Leute auch alles haben, weil wir in einer absoluten Überfluss-Dekadenzgesellschaft leben. Aus Langeweile nochmal ein Update wird dann verschenkt. Aber die Grundausstattung, Toaster, Kaffeemaschine und so weiter ist vorhanden und deswegen muss man sich was überlegen. Also ich versuche das. Also
der Wein gar nicht schlecht, ne? Den trinken wir aus bis zum nächsten Weihnachten.
Der Wein, ja, wenn es so lange reicht, aber Wein ist eben eine Momentaufnahme, da kann ich sagen, das schmeckt mir sehr gut, da habe ich ein sehr gutes Gespräch dabei. Wenn man etwas anderes schenkt, muss man eben ein bisschen persönlicher werden. Also ich finde es auch schön, wenn ich einen Brief bekomme oder einen schreibe, dann eben auch als Geschenk praktisch, dass ich mich mit jemandem auseinandersetze.
Verschenken Sie auch mal etwas, was mit Ihrem Beruf zu tun hat, zum Beispiel ein Lied?
Was Lustiges oder ein Lied. Also das, als ich anfing, habe ich das sehr oft gemacht, dass ich dann kleine Kassetten mit ein bisschen Quatsch drauf oder sowas, dann habe ich dann irgendwas, so habe ich einfach was aufgenommen schnell. Jetzt verschenke ich natürlich CDs von mir. Die verschenke ich auch im privaten Bereich, will mich aber auch nicht immer aufdrängen. Ich finde es auch ein bisschen peinlich, wenn man jetzt ständig mit den eigenen CDs in der Familie rumrennt. Die kriegen sowieso alle eine. Also da brauchen sie gar nicht drauf zu warten.
Also das ersetzt kein anderes Geschenk.
Nein.
Das ist nur so das Gimmick obendrauf.
Ich meine, es gibt Leute, die freuen sich sehr über eine CD. Kann ich sagen, das habe ich selbst gemacht. Aber es ist natürlich auch ein Stück Ware und deswegen, also ein ganz persönliches Geschenk. Ich könnte meiner Frau zum Beispiel, die könnte ich nicht überraschen mit einer CD von mir.
Nein, das würde mich jetzt auch wundern.
Die kennt sowieso alles schon.
Was war denn das überflüssigste, das bescheuertste Geschenk, was Sie jemals bekommen haben?
Wenn es nicht schon so angekündigt war, gibt es ja auch ne, diese Horror-Wichtel-Abende, ja. Dann war es wahrscheinlich, kann ich mich erinnern, vielleicht so eine Art, so ein Kleidungsstück, so ein Pullover. Ach, das war aber auch, das ist schon länger her, so irgendwas Entsetzliches, was gekratzt hat, was zu klein war.
Von
was,
wem kam das?
Da will ich jetzt keine Namen nennen, das liegt auch schon länger zurück. Das war auf jeden Fall, das kann ich auch sagen, das war meine Großmutter, die das einfach irgendwann umgestellt hat, auch auf ein gemeinsames Einkaufen. Das war schon ein bisschen schwierig und deswegen gehen ja auch viele dann auf Überweisungsträger greifen die dann irgendwann zurück, weil sie sagen, ach, ich mache mir so viel Gedanken jedes Jahr und es passt wieder nicht. Es ist auch ein großer Aufwand, sich eben Gedanken zu machen, einem das Passende zu schenken. Das ist eine Riesenkunst. Ne? Also es gibt Leute, die können das ganz toll. Vor ein paar Wochen hat mir meine Schwester einen Hörer geschenkt, einen alten Telefonhörer, den ich ans Handy anschließen kann. Das gibt es jetzt. Und das ist wirklich total super, wenn man im Auto dann mit so einem riesen Hörer plötzlich abhebt und die Polizei womöglich noch dran vorbeifährt. Das ist, fand ich sehr witzig. Und für solche Sachen, also es gibt so ein paar kleine Überraschungen. Originelles Geschenk zu finden, ist eine große Kunst.
Was haben Sie selbst mal verschenkt, was Ihnen dann hinterher so richtig peinlich war? Gab es das mal?
Nein, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich manchmal, sagen wir mal, zu einem Fluktuationsgeschenk greife und dann sage, dieses Buch werde ich nie lesen, weil es schon so doof aussieht und weil es so einen doofen Titel hat und so weiter. Und dann kommt jemand oder ich gehe irgendwo hin, sagen wir mal, wo ich jetzt nicht so dringend hin wollte oder sowas. Und dann bringe ich vielleicht auch mal das doofe Buch mit.
Was Sie selbst mal geschenkt bekommen haben.
Peinlich. Mhm.
Das meinen Sie mit diesem Fluktuationsgeschenk?
Genau, das gibt es ja an Weihnachten. Man kriegt eine Schachtel Pralinen und die wechselt 5-mal den Besitzer. Und alle freuen sich immer und geben es aber gleich weiter. Das ist im Grunde eine sehr ökologische Einstellung.
Und am Schluss schließt sich der Kreis wieder. Genau. Das haben Sie ja mal schön beschrieben. Aber das haben Sie noch nicht erlebt, dass Sie das wirklich dann mal was wieder gesehen haben? Oder?
Doch, das habe ich, also bei meiner Oma habe ich das ehrlich gesagt ganz oft erlebt, dass die hatte so einen Umschlagplatz und da kamen also Dinge rein und dann hat sie immer so, kannst du das gebrauchen, willst du das haben oder, und dann, also das war so eine richtig so eine Drehscheibe für Geschenke und ist ja auch richtig, mein Gott, wenn man jetzt Pralinen mit Alkoholfüllung oder sowas, die würde ich auch immer weiter schenken. Es gibt sicher Leute, die warten schon seit Jahren auf ihren Rückfall und die schmeißen sich die gleich ein.
Sagt Lars Reichow, Kabarettist aus Mainz, im Gespräch mit HR-Info-Moderator Uli Höhmann.